3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Liebe Freunde unseres Podcasts The People Equation, ich begrüße euch zu unserer neuesten Folge und die wird cool. Wenn ihr Sportfans seid, auf jeden Fall, aber ich glaube auch, wenn nicht. Denn die nächsten 4 Wochen wird ein Großereignis unser Land prägen, auf das viele von euch bestimmt schon hinfiebern, die Fußball-EM, die übermorgen losgeht. Als Einstimmung auf dieses Mega-Event reden wir heute über informelle Führung und Hierarchien in Teams. Und das machen wir nicht trocken theoretisch, sondern mit einem Insider-Blick in die Kabine der Fußballmannschaft von Eintracht Frankfurt. Wer sind die Leader im Team der Adler? Wie führen diese Jungs? Und wie versuchen die Trainer, diese informelle Hierarchie in ihrem Sinne zu beeinflussen? Wir sprechen über die Rolle von Spielern wie Sebastian Rode, Makoto Hasebe, Kevin Trapp und Mario Götze, aber auch über 2 Eintracht-Leader, deren Namen euch überraschen werden. Unser Mann für diesen Schlüssellochblick ist Christopher Michel. Chris begleitet als Sportreporter schon seit über 10 Jahren das Team von Eintracht Frankfurt. Er arbeitet für Fußball.news und ist auch regelmäßig zu Gast beim Videopodcast Fußball 2000 des Hessischen Rundfunks und in der TV-Talkrunde Doppelpass. Er sagt, ohne eine stabile Achse in deinem Team kannst du nicht oben landen. Und das gilt nicht nur beim Sport. Schön, dass du hier bist, lieber Chris.
Gute Michael und gute in die Runde.
Und ich begrüße auch meine beiden Co-Hosts, Paul Taaf und Jens Arzleben. Servus.
Guten Morgen, auch aus Bad Vilbel wie Chris.
Ja, moinsen aus Hamburg, ihr Lieben. Hallöchen.
Jens, du bist von uns 4 am weitesten weg vom Thema Fußball. Dafür bist du am nächsten dran am Thema Leadership. Sag mal, hältst du die informelle Hierarchie für einen wichtigen Erfolg- oder Misserfolgsfaktor von Teams?
Halte ich die informelle Hierarchie? Also ich halte die, ich sag mal, unsichtbaren Gesetze in der Beziehung untereinander für extrem wirkmächtig. Und diejenigen, die diese Beziehungen auf der informellen Ebene maßgeblich prägen, haben dadurch eine extrem hohe Verantwortlichkeit. Und das Ganze steht und fällt tatsächlich mit dem Geist, der in diesen Beziehungen drinsteckt. Wenn wir nachher mal Zeit haben, zitiere ich euch mal ganz kurz, was die Führungskräfte von den Navy SEALs lernen können, nämlich zum Thema Glaube. Und der Glaube wird eben über diese Beziehung transportiert.
Das ist interessant. Du wirst es einwerfen, wann immer es dir passend erscheint. Da bin ich schon gespannt drauf. Ein kleiner Cliffhanger. Paul, wie siehst du das Thema Hierarchie in Teams? Du hast viele Teams geleitet in deiner Zeit als CFO. Aber hat das für dich eine Rolle gespielt, welche Rollenbilder in diesen Teams waren, wie die Hierarchien waren, ob die funktioniert haben?
Ja, durchaus. Die Struktur muss sein. Da haben wir eine ganz klare Verantwortungszuordnung. Das ist unabdingbar. Ich habe das Gefühl, dass Hierarchie heutzutage ein bisschen weniger wichtig geworden ist, kulturell. Ob das so eine gute Idee ist, da werden wir ja diskutieren. Aber ja, ich bin immer ein Fan von ganz klarer Verantwortung, Zuordnung. Wer ist für was verantwortet, das ist definitiv ein Must-Have.
Chris, du hältst die informelle Hierarchie für sehr wichtig in Teams. Warum?
Ich glaube einfach, dass es in einer Kabine ganz klare Strukturen weiterhin geben muss. Die können flach sein. Ich würde sie nicht mehr als so unflexibel bezeichnen oder undurchlässig bezeichnen, wie sie vielleicht mal vor 20 Jahren waren, wo man das Gefühl hatte, der junge Spieler kommt und hat erstmal überhaupt keine Chance, an den Platzhirschen vorbeizukommen. Also es ist schon viel kommunikativer geworden, es ist durchlässiger geworden. Es ist jetzt auch nicht mehr so, dass da der Platzhirsch in der Kabine sitzt und gar nicht mehr mit dem jungen Spieler redet. Aber trotzdem hat die Vergangenheit gezeigt in Teams, je stärker deine Achse war und je besser diese Führungsachse funktioniert hat, desto mehr Erfolg hattest du. Um im Fußball zu bleiben, Eintracht Frankfurt 2022, der Europa-League-Sieg, das war eine Achse von Kevin Trapp über Martin Hinteregger, Makoto Hasebe, Sebastian Rode, Philipp Kostic, Jibril Sow, die seit 4 der 5 Jahren zusammengespielt hat und die dadurch einen großen Erfolg einfach auch gepackt hat, weil da jeder wusste, was der andere tut und jeder wusste, wie jeder Einzelne funktioniert und wer das Wort wann zu ergreifen hat. Und deshalb, ja, ich glaube schon, dass eine Achse, die nicht vom Trainer festgelegt werden muss, sondern die vielleicht aus sich herauswächst, sehr wertvoll ist für ein Teamgebilde.
Vielleicht nur ganz kurz, Michael, sollte man diese Achse definieren. Achse ist ja eine Kombination aus Spielern von den unterschiedlichen Mannschaftsteilen. Das kann auch ein Torhüter inkludieren, defensiv, Mittelfeld und Sturm. Kann man so definieren, Chris, oder?
Absolut, ja. Also eine Achse definiert sich so, würde ich sagen, dass sie das ganze Spektrum der Kabine auch mit abdeckt. Das kann der Torwart sein wie der Stürmer.
Jetzt hat Eintracht Frankfurt, die Mannschaft, die du schon lange begleitest und sehr gut kennst, zum Ende der abgelaufenen Saison zwei entscheidende Führungsspieler in den Ruhestand verabschiedet, nämlich den von dir eben schon erwähnten Makoto Hasebe und Sebastian Rode. Beide haben in ihrer letzten Saison aber kaum noch gespielt. Warum waren diese beiden Spieler trotzdem so wichtige Leader für das Team?
Genau, da müssen wir exakt unterscheiden, warum jeder nicht gespielt hat. Also Sebastian Rode konnte nicht spielen, weil er eigentlich fast die ganze Saison verletzt war. Makoto Hasebe, da hat dann Dino Topmöller auch gemerkt, das muss man auch mal sehen. Ein Fußballprofi mit 40 Jahren ist, glaube ich, eine echte Besonderheit. Deshalb, ja, konnten die beiden nicht so eingreifen, wie sie wollten auf dem Feld. Aber Sebastian Rode zum Beispiel war, während er in der Reha war, oft bei der Mannschaft, hat in die Kabine reingehorcht, hat dann schon auch immer wieder seinen Input gegeben. Und bei Makoto Hasebe ist einfach das Beeindruckende, dass die Spieler bei jeder Trainingseinheit ganz genau zugucken, wie Makoto Hasebe vorangeht. Der trägt das Tor mit, der trägt auch mal eine Wasserflasche mit, der sammelt die Bälle mit ein und ist damit ein Vorbild einfach mit seiner ganzen Ausstrahlung und Aura. Und da ist es völlig egal, ob ein Makoto Hasebe am Ende auf der Bank sitzt oder auf dem Feld spielt. Das ist einfach so eine natürliche Führungspersönlichkeit. Das habe auch ich als Reporter, obwohl ich jetzt schon viele Spieler und Mannschaften auch begleitet habe, so noch kein zweites Mal gesehen.
Makoto Hasebe mit seiner japanischen Mentalität auf dem Platz war ein Vulkan, aber drumherum war er ja ein Mann der leisen Töne. Er hat ein Buch geschrieben, ein Intellektueller. Sebastian Rode, ein Junge von der Bergstraße, eher ein lauter Spieler. Wie würdest du die beiden Charaktere beschreiben? War das zu Holzschnittartig oder trifft das das ganz gut?
Also Sebastian Rode war so vom Naturell her in Gesprächen auch schon immer ein ruhiger, smarter Typ, der schon die Worte genau gewählt hat, aber auf dem Feld, da gebe ich dir schon recht, das war schon auf dem Feld ein aggressive Leader, wie es auch Dino Topmöller gesagt hat, einer, der vorangegangen ist, der die Verantwortung übernehmen wollte, und da war dem auch völlig egal, ob er in der ersten Minute gestartet hat oder in der 70. Minute eingewechselt wurde. Er hat als Einwechselspieler in Lissabon vor 2 Jahren bei einem Champions-League-Spiel das beste Spiel seiner Karriere gemacht. Da kam er zur Pause rein und hat immer Leistung gebracht. Und Hasebe hat anders geführt. Er war schon impulsiv, auch gerade im Gespräch mit Schiedsrichtern. Ich glaube, Paul hatte auch einige Bilder im Auge, wie Hasebe Schiedsrichter beackert hat und so. Aber er war trotzdem kein Aggressive Leader. Makoto Hasebe hatte seine Abwehr im Griff und hat mit Handzeichen gezeigt, was funktioniert und wie es funktioniert. Aber der Aggressive Leader von den beiden, das war Sebastian Rode, der einfach wie eine kleine Bulldogge eigentlich in jeden Zweikampf gestürmt ist, als wäre es der letzte in seinem Leben. Und das hat natürlich nicht nur die Mannschaft mitgezogen, sondern, was im Fußball auch wichtig ist, die Fans und das ganze Stadion angezündet.
Vielleicht darf ich mal was dazu sagen, weil ich beim letzten Spiel gegen Leipzig im Stadion war und ich habe das live erlebt, wie die verabschiedet worden sind, und ich habe geheult wie ein kleines Kind. Und für mich ist es ganz einfach zu bezeichnen, warum sind die so beliebt in unserem wunderbaren Verein, weil sie immer ohne Ausnahme alles gegeben haben, alles gegeben haben. Diese Leidenschaft, diese Identifikation mit dem Verein, das ist wirklich der Grund, warum sie so beliebt sind, weil sie immer alles gegeben haben. Sebastian Rode, ein Held in Sevilla, hat mit Verletzungen weitergespielt, hat immer alles gegeben. Und das fehlt heute, diese Mentalität.
Was ich mitnehme, was ganz wichtig ist, was du sagst, was wir als erstes schon mal hier festhalten können: Leistung ist nicht zwingend die Grundvoraussetzung, aber Einsatzbereitschaft, Authentizität, Identifikation ist das, was wichtig ist, um eine Führungsrolle zu übernehmen im Team.
Absolut.
Vielleicht ist das die richtige Stelle, um das mal einzuflechten, was die Navy SEALs zum Thema Glaube sagt. Ja, ich lese euch mal eine kurze Passage vor aus dem Buch Extreme Ownership von Jocko Willink. Das ist ein New York Times Bestseller. Da steht so schön im Zusammenhang mit den inneren Krieg gewinnen. Um andere zu überzeugen und dazu anzuregen, einer Mission zu folgen und sie zu erfüllen, muss man von der Mission wahrhaftig überzeugt sein. Selbst wenn andere zweifeln und das Ausmaß des Risikos hinterfragen, indem sie sagen, ist es das wert, müssen Führungskräfte an den höheren Zweck glauben. Sind sie selbst nicht überzeugt, gehen sie nicht die erforderlichen Risiken ein, um die mit dem Sieg unweigerlich im Wege stehenden Herausforderungen zu bewältigen. Und sie sind nicht in der Lage, andere von der Mission zu überzeugen, besonders die Truppen an vorderster Front, die sie ausführen müssen. Ein Vorgesetzter muss immer in der Einsicht agieren, dass er Teil von etwas Größerem ist, das über seine eigenen Interessen hinausgeht. Und diese Erkenntnis muss er auf seine Teams übertragen, bis hin zu den Ausführenden auf taktischer Ebene. Der unerschütterliche Glaube an die Mission ist weitaus wichtiger als Schulung oder technische Ausstattung und entscheidend für jedes Team und jede Organisation, wenn es um den Sieg und um das Erzielen guter Resultate geht.
Ich finde, das waren sehr, sehr spannende Ausführungen von dir, Jens, weil das ist ja auch gerade so eine, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Glaubensdiskussion, die man unter Sportreportern hat. Du hast auf der einen Seite die Taktik-Nerds, nenne ich es mal, die immer probieren, alles ja aufs Fußballerische rein runterzubrechen, auf Dreierkette, Viererkette, Fünferkette. Und das andererseits sehr viele Reporter und auch sehr viele Spieler, die immer wieder genau sowas sagen. Die sagen, ja, alles schön und gut mit Taktik und so, aber wir müssen auch an das Ziel, das wir haben, glauben. Und für dieses Ziel müssen wir uns aus diesem Feld zerreißen. Egal was ist, das würde ich im Fußball genauso sehen. Du kannst in der Theorie vielleicht 100 oder 1000 Mal den Ball hochhalten, aber in der Praxis geht es alles nicht mehr so einfach, weil du hast ja auch einen Gegner, der dir auch mit Widerstandskraft begegnet. Und da ist es sehr wichtig, dass du Zugpferde hast, welche die vorangehen, welche die auch in einem schwierigen Moment einen kühlen Kopf bewahren, die dann wissen, was zu tun ist. Wenn es gerade nicht so gut läuft, da kommen ja die wahren Führungsspieler. Wenn es gut läuft, dann können alle auf einmal führen, dann haben alle Spaß. Aber spannend wird auch eine Aufgabe, wenn du in der 60. Minute im Europa-League-Finale, wo es um alles geht, 1-0 zurückliegst und noch irgendwie das 1-1 brauchst, und um dich ins Elfmeterschießen zu retten. Und da waren ein Sebastian Rode oder ein Makoto Hasebe immer bereit, über Grenzen zu gehen und voranzugehen. Und deshalb sind sie das, was sie heute geworden sind, bei der Eintracht vor ein paar Wochen Legenden. Das werden sie auch bleiben. Deshalb finde ich den Ausschnitt, den du gerade gewählt hast, einfach sehr gut, weil er sich auch sehr gut auf eine Fußballmannschaft und Kabine übertragen lässt.
Das fand ich auch top, Jens, was du da reingeworfen hast. Ein Aspekt, was bei Sepp Rode dazugehört. Der Sepp Rode ist ein Local Boy, ja. Der ist südlich von Frankfurt geboren, aufgewachsen. Es gibt ja wenig lokalen Spieler mehr durch die exzellente Spieler, die aus dem Ausland kommen. Aber die Identifikation mit den lokalen Spielern ist nun mal höher. Das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Noch dazu ist das ein super sympathischer, demütiger Kerl. Das ist natürlich auch vorteilhaft in einer Sympathiewettbewerb, wenn man so will.
Chris, in welcher Art und Weise haben Makoto und Sebastian denn in das Team hineingewirkt, ihre Rolle im Team als Leader übernommen? Sie haben bestimmt unterschiedliche Akzente gesetzt.
Bei Hasebe würde ich wirklich sagen, war vieles einfach auf dem Platz, dass er da vorangegangen ist mit seiner absoluten Professionalität, mit seiner Lebensweise, mit seiner Erfahrung. Makoto Hasebe musste nicht so viel reden. Das waren bei ihm kleine Zeichen, die er dann hier und da gezeigt hat, indem er klar auch gezeigt hat, du machst das, du machst das. Also Makoto Hasebe war schon autoritär, hat dafür aber nicht viele Worte gebraucht, während Sebastian Rode schon mal einer ist, der die Truppe auch um sich gesammelt hat und gesprochen hat. Vor dem letzten Spieltag gegen Leipzig, muss man sich auch vorstellen, was für ein großartiger Mensch Sebastian Rode ist, hat er sich vor die Mannschaft gestellt, nochmal gesagt, was ihm dieser Abschied bedeuten wird, und dann auch sich entschuldigt bei der Mannschaft, dass er das ganze Jahr über verletzt war, nicht der Kapitän sein konnte, der er sein wollte. Und Rodes Vorteil war natürlich gegenüber Makoto Hasebe, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, auch die Sprache. Makoto Hasebe spricht für einen Japaner inzwischen wirklich gut Deutsch. Aber Sebastian Rode, der Frankfurt einfach kennt, der Hessen kennt, dessen Frau im Fanblock steht, der konnte natürlich nochmal einen ganz anderen Einfluss auch mit Worten ausüben, als vielleicht Makoto Hasebe dann auch im Eifer des Gefechts tun konnte. Und das waren schon die Unterschiede. Makoto Hasebe viel mit der nonverbalen Führung, Sebastian Rode auch viel mit der verbalen Führung.
Jens, was macht aus deiner Sicht denn so einen informellen Leader aus, so einen Primus inter pares in Teams, der nicht qua Amt eine Rolle spielt, eine Führungsrolle spielt, sondern eine Integrationsfigur ist oder auch eine, die im Sinne des großen Ganzen die Sache positiv beeinflussen kann? Was sind aus deiner Sicht da so Qualitäten, die man mitbringen sollte für so eine Rolle?
Na, wenn ich es mal wieder auf den Punkt bringe, was ich ja immer sage, ist, der Mensch braucht Sicherheit und Perspektive. Und diese informellen Führer, die sind Spieler, die diese Sicherheit und Perspektive geben. Also in der Sicherheit und in der Perspektive steckt der Glaube an den Kollegen, an den Mitspieler, Glaube an dessen Potenzial. Es ist derjenige, der die Richtung vorgibt und damit den vielleicht auch jüngeren Spielern aufzeigt, wo sind die Leitplanken, was ist richtig und was ist falsch. Er gibt ihnen Halt und hilft ihnen, sich gerade am Anfang zu orientieren. Gleichzeitig zeigt er Perspektiven auf, indem er ihnen vielleicht mal einen Stupser gibt und sagt, hör mal, in der Richtung müsstest du dich einfach mal ein bisschen aggressiver zeigen. Da musst du mehr von dir zeigen. Da musst du stärker an dich glauben. Und die Spieler, die eben diese Sicherheit im Außen suchen, das ist ja auch eine Charakterfrage, die können sich an diesen Menschen wirklich orientieren. Die lassen sich von denen leiten und es hilft ihnen, sich dann tatsächlich auch über die Zeit zu einem entsprechenden Stammspieler zu entwickeln. Also es ist immer dasselbe. Säbelzahntiger versus Psychological Safety, und diese Spieler sind in der Lage, diese Sicherheit zu vermitteln.
Jetzt, lieber Chris, haben die beiden ja ihre Karriere beendet. In der neuen Saison werden diese beiden Führungspersonen fehlen, diese beiden wichtigen Führungspersonen. Wie wird das denn die Hierarchie in der Mannschaft von Eintracht Frankfurt durcheinander würfeln?
Das ist eine spannende und auch an Markus Krösche, den Sportvorstand, gestellte Frage, wie man dieses Loch stopfen kann. Bei Sebastian Rode hat ja Paul sehr richtig erwähnt, das ist halt ein Junge hier aus der Region. Davon gibt es jetzt nicht unbedingt gerade noch mit dieser fußballerischen Klasse und diesem Talent ausgestatteten Jungs. Also jetzt einfach sozusagen einen Hessenbub zu backen, der das übernimmt, was Sebastian Rode genommen hat, das kannst du nicht einfach zukaufen. Oder kannst du jetzt auch nicht in dein NLZ, das sind ja die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten, kannst du jetzt nicht einfach sagen, hier, der 19-Jährige kommt und den bauen wir zum neuen Sebastian Rode auf. Also das ist ganz schwer. Und da finde ich, hat man eher die Chance, einen Makoto Hasebe, den man selbst vor 10 Jahren erst geholt hat, der das dann wurde, das kann man vielleicht eher sozusagen mal zukaufen, auch indem man ein gewisses Profil kauft. Ich glaube, eine Identifikationsfigur aus der Region wie Sebastian Rode ist nicht 1:1 zu ersetzen. Was man jetzt aber schon gemerkt hat im Laufe der Saison, dadurch, dass die beiden ja nur noch entweder Teilzeitarbeiter waren oder gar nicht mehr im Einsatz waren, hat sich ja schon eine gewisse Führungsebene neu gebaut. Da ist der Torhüter weiterhin Kevin Trapp mit seiner Erfahrung. Robin Koch, der aus England kam, nach 3 Jahren in England ein gewisses Leadership auch gewohnt ist, auch vorangeht, indem er mal im Stadion eine Grätsche setzt. Der wurde auch schon mal Kapitän, als der etatmäßige Kapitän Trapp dann ausgefallen ist, der ja Ersatzkapitän von Rode wurde. Du hast, wie ich finde, sehr überraschend schnell gesehen, dass der 19-jährige Hugo Larsson, der kam aus Schweden als ein völlig unbeschriebenes Blatt. Und bei dem zum Beispiel habe ich schon das Gefühl, der hat so eine natürliche Begabung und so eine Ausstrahlung. Da könnte ich mir vorstellen, obwohl der erst 19 Jahre alt ist, also ein Jahr volljährig, dass der schon in der Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, dem Europa-League-Sieger von 2022, wirklich in eine Führungsrolle reinwächst und da nächstes Jahr auch schon die Mannschaft führt, obwohl er noch so jung ist. Und du hast noch einen Faktor, das ist auch ein Hessebub, wo auch immer wieder gesagt wird, was für ein wichtiger Typus er ist. Das ist Timothy Chandler, der jetzt in sein letztes Jahr geht und der einfach sehr wichtig für die Kabine ist, der aber auch mal ein Stadion sozusagen anzünden kann, wenn er auf dem Feld steht.
Wie glaubst du, wird sich die Hierarchie neu einrenken? Passiert das in Fußballmannschaften wie in so einem Diadochenkrieg, wie in einer Gorilla-Familie, dass sozusagen der alte Leader erlegt werden muss und da gibt es Kampf um die Nachfolge? Oder funktioniert sowas sehr viel informeller, stiller und konsensualer?
Es gibt ja sowas wie den Mannschaftsrat zum Beispiel. Also ein Trainer sucht ja schon seine Kommunikationsleute, zu denen auch Mario Götze zählt. Also auch ein Weltmeister, der manchmal vergessen wird in den ganzen Aufzählungen. Also es ist, glaube ich, schon, dass sich in der Kabine schon ein gewisser Kreis von Spielern bildet, wo schon klar ist, dass sie irgendwie in so eine Führungsrolle gehen. Das würde ich sogar schon auch ziemlich informell sehen. Dino Topmöller hat sich dann recht früh auf den Mannschaftsrat festgelegt. Sein Vorgänger Oliver Glasner zum Beispiel hat sich immer dann und wann einen Spielerrat gesucht, wann er ihn gebraucht hat. Das ist auch von Trainer zu Trainer verschieden. Aber wenn ein Trainer reinkommt und ein Mannschaftsrat festlegt, dann ist es schon informell auch festgelegt. aber der Mannschaftsrat ist geöffnet. Und wenn sich dann innerhalb von der Saison ein junger Hugo Larsson auf einmal so gut entwickelt, dass man zum Winter hin merkt, dessen Wort hat schon Gewicht in gewissen Kreisen, dann kann er auch in so einen Mannschaftsrat hereinwachsen.
Was sind denn so die Charaktere Kevin Trapp und Mario Götze? Wie erlebst du die auf dem Platz und drumherum und wie werden die in der Kabine betrachtet, mit welcher Rolle?
Kevin Trapp hat schon mal einen riesen Vorteil. Das ist einfach, dass er, glaube ich, 4 oder 5 Sprachen fließend spricht, darunter auch Französisch, was bei der Eintracht einfach sehr wichtig ist, weil 5 oder 6 Spieler französischstämmig sind und mit denen er dann einfach gut kommunizieren kann. Aber als Torhüter hat man es natürlich immer etwas schwerer, den Einfluss zu nehmen wie ein Feldspieler, weil du einfach nicht ganz so nah am Geschehen dran bist und unheimlich lange Wege da noch zu laufen hast, bis du mal beim Stürmer angekommen bist. Daher, er hat seine Führung erstmal über seine Erfolge, Europa League Held, bei Paris Saint-Germain gespielt, mit der Eintracht, auch damals nach dem Aufstieg hat er die Mannschaft in die Europa League geführt, 2013. Also Kevin Trapp definiert sich über seine Sprache, über seine Aura. Und Mario Götze ist zum Beispiel kein Lautsprecher. Mario Götze ist zum Beispiel einer, der schon auf eine gewisse Art und Weise führen will, der aber nicht reingezwungen werden will. Er muss gut drauf sein, er muss sich gut fühlen. Aber Mario Götze ist jetzt für mich nicht der geborene Leader-Typ, dem man da die Bürde auflegen sollte. Aber wenn er sich wohlfühlt und gute Spiele macht und gut im Spiel drin ist, dann übernimmt er auf dem Feld schon Verantwortung und zeigt auch den jungen Spielern, ihr könnt mir den Ball geben, ihr könnt mir vertrauen und ihr bekommt den Ball auch wieder.
Und vor allen Dingen bei Mario, Chris, den wir alle sympathisch finden, der ist, glaube ich, noch nie so viel gelaufen in seiner Karriere, bis er zu uns kam. Das heißt, er will durch seinen eigenen Einsatz zeigen, was er leistet für die Mannschaft.
Da bin ich total bei dir. Er hat ja auch die Rolle angenommen, dass er auf einmal tiefstehend wie ein defensiver Mittelfeldspieler agieren musste. Und das zeigt auch, dass sich Götze, nur weil er das Weltmeistertor geschossen hat, nicht damit automatisch einfach über die Mannschaft hebt. Und ich glaube auch, das ist ein Grund, weshalb er in der Kabine, aber auch bei Fans sehr angesehen und beliebt ist, weil er eigentlich gar keine Star-Allüren hat, obwohl Mario Götze mit der Vita Star-Allüren haben könnte.
Wollen wir uns damit abfinden, dass diese Leadership-Typen wie Seppel, der eigentlich keine natürliche Leader ist, aber durch die Leistung zum Leader geworden ist, ja, dass es die in Zukunft weniger geben wird. Weil das Problem haben viele Vereine. Und da, Jens, vielleicht ein bisschen Input von dir an der Stelle. Was ist denn die Alternative, wenn du diese herausragenden Leaders nicht so in einer Mannschaft von 11 Menschen hast und du hast mittlerweile unheimlich viele, Frankfurt ist ja Multikulti, nur Franzosen, Deutsch, Südamerikaner. Wie siehst du das im Kontext Leadership, Jens?
Also wenn ich mal wieder die Vergleiche ziehe zu High-Performance-Teams an anderer Stelle, also nehmen wir zum Beispiel Krisenreaktionskräfte, Pilotencrews, Feuerwehreinheiten, Leute, die eben, ich sag mal, immer abliefern müssen, weil da wirklich viel at risk ist sozusagen. Und wir da mal reinschauen, was die eigentlich alle verbindet. Da vielleicht ein Side Remark. Krisenreaktionskräfte wählen für ihren Einsatz immer ihren Chef für den Einsatz selber. Das heißt also, da wechselt auch das Leadership. Die sagen, okay, der Müller ist jetzt für diesen Einsatz ganz speziell derjenige, der dafür am besten bewappnet ist und uns am besten da reinführt. Dann wird es halt der Müller und das nächste Mal ist der Meier. Die Leute verbindet vor allen Dingen ein blindes Vertrauen miteinander. Das heißt, die Leute kennen sich wirklich inside out und respektieren und wertschätzen einander, kennen die Stärken und Schwächen jedes anderen, wissen genau, wo sie Rückendeckung geben müssen, wo sie den anderen unterstützen müssen und wo sie sich auf den anderen verlassen können. Und dieses blinde Vertrauen, dieses auch stärkenorientierte, das kann man natürlich überall auch implementieren. Wenn ich jetzt keine klassischen Führungsspieler mehr hätte oder noch nicht habe, dann muss das Team aus sich heraus das entsprechend ersetzen, indem sie das, was der Amerikaner so schön sagt, Cohesion, also ein Klebemittel formen, was die Mannschaft einfach zusammenhält und aus der Mannschaft heraus dann dieser Glaube auch entspringt, den ich eben zitiert habe. Wenn es nicht einen gibt, der diesen Glauben transportiert, dann transportieren den Glauben alle, dadurch, dass sie tatsächlich als Mannschaft so eng zusammenstehen, dass sie einfach sich gar nicht vorstellen können, dass sie das nicht schaffen, ihre Mission. So, und das ist eine Aufgabe eines Trainers, die Leute davon zu überzeugen, dass Diversität Trumpf ist, dass die Stärken und die Schwächen jedes Einzelnen wert sind, genauer verstanden zu werden und dass die Leute miteinander in Beziehung gehen können. Also tatsächlich sich wirklich gut kennenlernen, auf dem Platz, aber auch abseits des Platzes.
Einen ganz besonderen Namen hast du eben schon ins Spiel gebracht, Christopher, den ich vielleicht den spannendsten von allen finde, Timothy Chandler. Leute, die ihn nicht kennen, ist ein unglaublich sympathischer Typ, gehört zu der Art von Menschen, die jeder gerne mag, die jeden für sich einnehmen, er ist lustig. Und jeder hat solche Leute wahrscheinlich auch im Kollegenkreis. Leute, die nicht die besten Performer sind, die vielleicht nicht die besten Fachleute sind, aber die einfach eine unglaublich große Integrationskraft haben, einfach weil sie jeder mag und sie eine unglaublich große Authentizität und Identifikation ausstrahlen. Warum ist Timothy Chandler für die Kabine und die Performance der Mannschaft von Eintracht Frankfurt so wichtig?
Es gibt ein sehr, sehr gutes Beispiel, die Pressekonferenzen, wenn die Neuzugänge kommen. Omar Mamouche, einer der Top-Neuzugänge der Eintracht im Sommer vor einem Jahr, ein ägyptischer Spieler, der allerdings jetzt schon 6 oder 7 Jahre in Deutschland wohnt, sehr gut Deutsch sprechen kann, hat eine sehr charmante Pressekonferenz gegeben zu seinem Einstand und hat aber gesagt, wie verwirrend der ganze Profi-Campus der Eintracht für ihn noch ist, die ganzen neuen Wege. Er verirrt sich noch so ein bisschen in den Gängen und dann kommt Timothy Chandler, nimmt ihn an die Hand und führt ihn durch die Gänge. Und egal, welcher Neuzugang kommt, jeder sagt immer wieder, wenn er angesprochen wird, und welcher Typ gefällt dir am besten? Timothy Chandler. Und Timothy Chandler hat eine unfassbar verbindende, integrative Kraft. Der erklärt den Jungs nicht nur den Verein, sondern der erklärt ihnen die ganze Stadt. Und Timothy Chandler, US-amerikanischer Frankfurter Bub, ja, das ist etwas, das wächst auch nicht auf den Bäumen und das ist so wertvoll. Und egal wie groß eine Krise bei Eintracht Frankfurt ist, die stellen dann den Timothy Chandler zu den Medienvertretern und dann wird mal 5 Minuten gejuckst und gelacht, dann wird auch ein bisschen Tacheles geredet. Ja, wenn man den nach einer Kabinenstimmung fragt, dann kommen da keine Floskeln, sondern dann sagt er, ja, ich spüre, da und da ist nicht so gut und dann müssen wir da und da nochmal nachjustieren. Der Timothy Chandler hat Eigenschaften und ich würde mich deshalb nicht wundern, wenn die noch sagen, Timmy, so ist sein Spitzname, dich nehmen wir noch 3, 4, 5 Jahre mit, obwohl du eigentlich sportlich gar keine Rolle mehr spielst. Aber einfach als Kabinenkleber, als jemand, der den Jungs wie eine Art Vaterfigur in dieser Kabine zur Seite steht. Und du wirst von mir, egal wie Timothy Chandler spielt und wenn mal eine Flanke nicht daneben geht, da werde ich nie grollen, weil ich einfach aus den Jahren, die ich jetzt den Verein begleite, genau weiß, welchen Wert er hat und wie schwer dieser Wert überhaupt zu ersetzen ist und überhaupt zu verpflichten ist für einen Topmanager wie Markus Krösche.
War das genau das, was ich meinte, ne? Wenn du jemanden hast wie den Timothy, der extrem stark zu sein scheint, wenn es geht, Beziehungen aufzubauen. Ja, dass du dann diese Stärke von dem Timothy dann auch ganz bewusst eben auch nutzt und den Timothy dann eben auch diese Dinge tun lässt. Ja, und eben andere haben andere Stärken, die sind vielleicht im Bereich der Durchführung besser, haben vielleicht, keine Ahnung, eine bessere strategische, taktische Gespür. Und dann musst du die Leute da in den Lead lassen. Und genau das ist dann aus meiner Sicht die Aufgabe des Trainers, wenn ich keine strahlenden Leitfiguren habe im Team, dass ich sicherstelle, dass jeder in seinem Stärkenfeld auch dann die Führung übernehmen kann und dann eben in der Situation, wenn es wieder auf den Glauben geht, dann auch dafür Sorge tragen, dass die Leute in dem Moment daran glauben, dass wir es hinkriegen.
Vielleicht noch zu Timothy an der Stelle, Jungs. Der wohnt nicht weit weg von Bad Vilbel. Der ist relativ häufig hier in der Stadt. Und wenn du ihn hier siehst, der läuft mit seiner Frau und ein Kind. Der redet mit allen Menschen. Der hält an, der nimmt Zeit, der macht ein Selfie, der quatscht. Und bis er über die neue Mittebrücke kommt, da sind 2 Stunden vergangen, ja. Also das ist einfach mal Timothy Chandler. Und solche Leute brauchst du auch für die Identifikation im Verein. Ich finde, Eintracht hat das ganz gut gemacht, mit ihm bewusst zu verpflichten, obwohl er eigentlich relativ selten spielt. Aber auch wenn er eingewechselt wird im Stadion, dann macht er einfach mal aufstehen, Gas geben zu den Fans. Und das funkt dann auch, ja. Also Gottes Willen, der Timothy darf uns nicht verlassen. Er muss in irgendeiner Rolle dabei bleiben.
Ich glaube, er hat aber nach innen eine ganz wichtige Rolle. Paul, du hast vorhin das Wort Multikulti gebracht, die vielen sozusagen Nationalitäten im Kader. Es gibt natürlich auch in der Mannschaft von Eintracht Frankfurt sicherlich Grüppchen, weil die Franzosen hängen ein bisschen miteinander rum. Früher waren es die Jungs vom Balkan, die Südamerikaner, vielleicht auch die Jüngeren, die älteren Spieler, so wie es einfach in jeder Fußballmannschaft ist, wo auch alle 12 Monate oft das Personal wechselt. Kevin Trapp spricht die meisten Sprachen, hast du uns verraten, Chris. Wäre eigentlich prädestiniert dafür, aber eigentlich der Diplomat, der diese verschiedenen Partikularinteressen, Grüppchen wieder zusammenbringt, auf das große Ganze einschwört. Das ist eher Timmy, oder?
Genau, das kann man so sagen. Wenn du so ein Training beobachtest, dann werden ja die Torhüter trainieren dann zu viert auf dem anderen Platz und links trainiert die ganze Mannschaft. Also das heißt, für einen Torwart ist es nicht nur während der 90 Minuten, sondern eigentlich auch während der Trainingseinheiten etwas schwieriger so einzuwirken wie bei einem Feldspieler. Dass Timothy Chandler jetzt keine Kapitänsbinde mehr bekommen wird, auch qua seines Alters und qua seiner Rolle, ich glaube, das ist klar. Bei Timothy Chandler würde ich als einen der heimlichen Kapitäne bezeichnen. Er ist auch im Mannschaftsrat mit dabei. Sein Wort hat absolutes Gewicht in der Kabine. Er bringt dazu, und das hat Paul auch schön beschrieben, wenn Fans auf ihn zurennen, rennt er nicht weg, sondern er rennt hin, er öffnet die Arme. Timothy Chandler ist sozusagen eine kleine Schatztruhe in so einer Kabine, weil ich glaube, dass du so etwas, sowas hat vielleicht noch der FC Bayern München mit Thomas Müller. Und dann fällt es mir schon ganz, ganz, ganz schwer, Spieler zu nennen, die sowas mitbringen wie ein Timothy Chandler oder wie ein Thomas Müller. Und die fallen dir leider, muss man sagen, nicht von den Bäumen. Vielleicht auch zum Glück, damit man dann auch einfach mal lernt, wertzuschätzen, was so ein Typ dann auch wert ist für eine Gruppe.
Was mich mal interessieren würde, ist, wer vertritt denn die Werte von Eintracht Frankfurt am besten aus eurer Sicht? Und was macht der oder warum oder wie fühlt sich das an? Was sind die Werte von Eintracht Frankfurt?
Also die Werte von Eintracht Frankfurt, erstens sind wir ein Multikulti-Staat. Also Rassismus gibt's nicht bei uns, zumindest nicht im Verein, außer vielleicht ein paar Minderheiten, aber die nehme ich auch nicht wahr. Das ist so die Multikulti international. Wir stehen für einen sehr attraktiven Fußball. Dieser offensive Fußball, Jens, das wirst du mitbekommen haben, sogar in Hamburg. Wir sind 2016 fast abgestiegen gegen Nürnberg. Und seitdem haben wir ein Erfolgskapitel im Verein, Pokalsieger, Euroleague-Sieger, was wir nie gehabt haben. Und das ist alles durch diesen offensiven Fußball mit Trainer, die gut gepasst haben zum Verein. Kann man sagen, Christopher, glaube ich, Adi Hütter hat gepasst, eine Zeit lang zumindest. Olli Glasner, viele weinen Olli nach, der ist auch super erfolgreich bei Crystal Palace. Und die Fankultur, die wollen unterhalten werden, Jens, durch attraktiven, leidenschaftlichen Fußball. Und deswegen ist der Sepperode so beliebt.
Ich würde Timmy Chandler nennen auf deine Frage, wer repräsentiert es am besten? Also diese Werte Antirassismus, Integration, alle zusammen. Malocha, das repräsentiert für mich Timothy Chandler. Kevin Trapp ist, glaube ich, das, was in die Stadt gerne wäre. So polyglott, international, glatt. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was der Club ausdrückt. Und jetzt bin ich gespannt, was Chris sagt.
Also erstmal, ich finde, Paul hat einen Wert toll beschrieben, und das ist diese Internationalität, dieses All Together, United Colour of Bambletown, was ja schon in den 90er Jahren mit Anthony Eboah, JJ Okocha, einfach Jungs, die bis heute bei den Fans glänzende Augen hinterlassen, Bum Kuncha, also viele ausländische Spieler, die hier einfach Spuren setzen konnten, Jan-Age Fjørtoft, Norweger, der von Eintracht Frankfurt heute noch spricht, obwohl er nur 2,5 Jahre da war. Ich glaube auch, jeder Spieler, der die Eintracht verlässt, weil er dann doch zu einem größeren Verein geht, sagt immer wieder danach, wie wertvoll und toll diese Zeit in Frankfurt war. Ich glaube, diese Verbindung, hochattraktive Stadt mit dieser Offenheit, mit dieser auch irgendwo eine gewisse Lockerheit, aber dann ja im Fußball halt, ja, die Fans von Eintracht Frankfurt, die erwarten Herzblut und Leidenschaft. Und ich glaube, Herzblut, Leidenschaft, dieses Integrierende, das sind absolut drei Werte, auch irgendwie ein ehrlicher Verein. Also die Eintracht ist irgendwie ein stolzer, aber ein sehr ehrlicher Verein. Eine Diva, so ein bisschen, der du nicht zu oft aufs Füßchen treten solltest. Wer verkörpert es am besten? Ich gehe tatsächlich auch, ähnlich wie du, Michael, mit Timmy, weil ich einfach finde, dass gerade dieses integrierende Element, das bringt er halt so brutal wirklich jedes Mal dahin. Und Omar Mamouche, der Ägypter, von dem wir ja schon mal gesprochen haben, geht in eine sehr ähnliche Richtung, der so zwischen allen Gruppen ein bisschen pendelt, der mal bei den Franzosen ist, der dann aber auch bei der deutschen Gruppe ist, der aber auch mal nach den jungen Leuten gucken geht. Auch deshalb wollen ja die Eintracht-Fans unbedingt, dass er bleibt und Markus Krösche ihn nicht im Sommer verkauft, weil sie bei ihm auch sowas sehen, der verkörpert auch so etwas, was die Eintracht-Fans sehr mögen. Leidenschaft, Emotionalität, aber halt auch mal eine gewisse Launigkeit. Ja, also ganz, ganz spannend die Frage nach den Werten.
Ja, aber dann wisst ihr ja auch schon, wer zukünftig im Leitspieler werden könnte. Ne? Weil das sind die Spieler, egal wie alt die sind, wo die herkommen, die genau diese Werte tatsächlich in sich tragen und authentisch leben können und eben auch, ja, ich sag mal, dafür Sorge tragen, dass diese Werte nicht untergehen.
Aber kann das ein 19-Jähriger aus Schweden namens Hugo Larsson, wir haben hier über gestandene Männer jenseits von 30 gesprochen, Chris, was ist deine Meinung, kann der Führungsspieler werden, auch kurzfristig schon?
Ja, das finde ich schon, und zwar vor allem halt auf dem Platz mit seiner Leistung. Also ich würde jetzt nicht den 19-jährigen Hugo Larsson da hinstellen als das Gesicht von Eintracht Frankfurt. Da glaube ich, da überlädst du ihn mit Verantwortung. Das wäre zu krass, einen Traditionsverein sozusagen herunterzubrechen auf Hugo Larsson. Aber ich habe ihn mal in der Presserunde gefragt, ob er sich im nächsten Jahr schon zutrauen würde, in die Richtung der gestandenen Profis zu gehen, die auch ein bisschen den Leitfaden übernehmen. Und das hat er nicht abgelehnt. Und Markus Krösche, der Sportvorstand, wird ihm das nicht aufzwingen. Aber er sagt, wir wehren uns auch nicht dagegen, wenn Hugo Larsson das annimmt. Das heißt, obwohl der erst 19 Jahre alt ist und als Schwede ja aus einem fremden Land gekommen ist, hat er durch seine Demut, aber also Hugo Larsson ist demütig, aber sehr selbstbewusst und ein Junge, der weiß, was er kann. Aber das schafft er auszudrücken, ohne dass es arrogant wirkt. Und ich glaube, deshalb kommt er gut in der Mannschaft an, deshalb kommt er gut im Umfeld an. Und dann kann so ein Spieler auch in einem jungen Alter schon Führungsspieler werden.
Ich glaube, das ist sehr leistungsabhängig. Wenn der Hugo, der überall als Juwel gilt, performt oder überperformt, was er in der ersten Saisonhälfte gemacht hat, dadurch wird er gerade als Mittelfeldspieler zum Führungsspieler werden. Ja, der ist Schwede halt, die sind nicht die emotionalsten Menschen auf dieser Erde, wie wir wissen, aber er hat eine Menge Potenzial. Nochmal ganz kurz zu Mamouche. Ich meine, wer kann die Eintracht-Werte jetzt am besten vertreten, Jens? Das ist ganz klar Omar Mamouche. Das ist Leidenschaft, der gibt immer alles. Der ist Muslime, das finde ich schön, dass er auch in Frankfurt sich so wohl fühlt. Man sieht ihn mal beten auf dem Platz hin und wieder. Und das finde ich einfach mal cool, so eine integrierte Person, der auch äußerst sympathisch ist. Aber wie gesagt, er gibt immer alles und das ist entscheidend, um Publikumsliebling zu werden.
Ich habe zum Schluss für euch noch eine Frage mit Blick auf die EM, die wir alle hinfiebern, die jetzt mal losgehen wird. Und zwar Julian Nagelsmann, unser Bundestrainer, hat seinen Kader sehr stark nach Rollenverständnissen aufgebaut. Was ich interessant finde, er hat nicht die besten Spieler nominiert, sondern er hat definiert, wer sind seine Führungsspieler, wer ist seine Achse, wie Chris es nennen würde. Er hat diese Spieler benannt und hat dann für die zweite, dritte Reihe Rollen vorgegeben, die zum Beispiel sowas Timothy Chandler-artiges reinbringen, gute Stimmung in der Kabine verbreiten, nicht rummaulen, das Team pushen und hat danach die Leute ausgewählt. Haltet ihr das aus Sicht von einer Führungsperson für einen guten Ansatz, sein Team vielleicht auch nicht nach Leistung zusammenzustellen, nicht nur nach Leistung, sondern auch danach den richtigen Mix an Rollen zu finden?
Ja, ich fange mal an als Nicht-Fußballer. Also das Spiel wird im Kopf gewonnen und die Leistungsdichte in dem Bereich, wo wir da reden, die ist ja sehr, sehr hoch. Das heißt also, wenn ich jemanden habe, der vielleicht leistungstechnisch einen Millimeter schlechter ist als ein anderer, aber ich vermute, dass er einen größeren Glauben hat an die Machbarkeit der Mission und er hat eben bestimmte Stärken, die im Team notwendig sind, um diesen Glauben hochzuhalten bis zur letzten Sekunde, auch wenn man mal auf die Nase kriegt zwischendrin, dann würde ich mich auch immer für den entscheiden. Ja, es geht immer darum, nochmal die Werte ziehen. Wenn ich auf der Werteseite eine Mannschaft forme, die an einen aneinander glaubt, dann werden die Schwächen auch gegenseitig ausgeglichen. Und bei dieser Leistungsdichte führt das aus meiner Sicht automatisch dazu, dass die Mannschaft sich selber, soweit es irgendwie geht, tragen können wird.
Ja, also ich bin ein großer Julian Nagelsmann-Fan. Das ist der jüngste Bundestrainer in der Geschichte von Deutschland. Ich schätze seine Vorgehensweise, mutige Entscheidungen, gestandene Spieler wie Goretzka und Hummels nicht mitzunehmen. Da hat mir ein bisschen leid getan für die zwei, weil ich mag sie auch. Aber ich glaube, er weiß, was er tut. Er hat natürlich mit Rudi Völler, ein absoluter Fußballheld in unserem Land, als Chef. Das passt, die arbeiten sehr gerne zusammen. Und ich glaube schon, dass Julian und die deutsche Mannschaft eine Leidenschaft entfachen wird in den deutschen Städten mit Public Viewing. Und ich freue mich riesig auf das Turnier. Und ich bin die Jüngste nicht dabei. Und daher bin ich natürlich absolut pro Deutschland. Ich muss ein bisschen pro England sein wegen meinem Sohn. Ja, aber das fällt mir nicht so ganz einfach, bin ich ehrlich. Aber ich freue mich auf die EM, Public Viewing.
Und Chris, was hältst du von dem Konzept von Julian Nagelsmann, von der Nominierungspolitik? Gute Idee, schlechte Idee?
Ich finde es eine tolle Idee. Ich finde, er hat eine super spannende Mixtur aus Erfahrung und Momentum, wie er es genannt hat. Er hat viele Spieler mitgenommen, die jetzt absolut in einem Flow sind, wie Robert Andrich, der Leverkusener. Ich muss sich vorstellen, hat vor 4 Jahren hat er noch in der zweiten Liga gekickt und ist jetzt eine Schlüsselfigur, weil auch Toni Kroos, den man zurückgeholt hat mit seiner großen Karriere, der sie ja leider beenden wird nach der Europameisterschaft oder vielleicht auch aus seiner Sicht zum Glück, weil es ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist. Vielleicht stemmt er ja sogar den Titel in die Höhe, der auch gerne Andrich neben sich sehen wollte. Also Julian Nagelsmann hat unheimlich darauf geguckt, welche Pärchen passen zusammen, welche Spieler verstehen sich gut. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Mats Hummels und Leon Goretzka schon mit einem Anspruch da angekommen wären, zumindest mal der 12. Mann zu sein, aber eher von Nummer 1 bis 11 zu gehören. Und Mats Hummels wirkt mir jetzt nicht nach all den Jahren, die ich ihn so mitverfolge, als der Typ, der sich da 6 Wochen klaglos auf die Bank setzt und nicht dann irgendwie über Medienvertreter doch nochmal probiert, an seinen Platz zu kommen. Und ein Turnier dauert 7, 8 Wochen und da sind die Jungs Nummer 19 bis 25, die eventuell gar nicht zum Einsatz kommen, trotzdem wichtig, weil die den Konkurrenzkampf auch im Training ja hochhalten müssen und richtig Bock haben müssen, da mitzukommen. Und deshalb sagt mir mein Gefühl, diese Mischung kann Deutschland sehr, sehr weit führen. Ob es am Ende einen Sieg geben kann oder nicht, das werden die ganz engen Spiele dann gegen die anderen Top-Favoriten wie Italien, Spanien, England, Frankreich. Das kannst du heute noch gar nicht sagen. Da wird es auch ankommen, wer ist gesperrt, wer fehlt verletzt. Da gibt es so viele Faktoren. Aber dieser Grundkader, den Julian Nagelsmann nominiert hat, der hat das Potenzial, bei diesem Turnier im eigenen Land sehr weit zu kommen.
In den nächsten 4 Wochen werden wir sehen, ob die Achse von Julian Nagelsmann funktioniert. Lieber Chris, wir sind zum Ende unseres Podcasts gekommen. Ich fand es super spannend, so kurz vor der EM von dir einmal Einblicke zu bekommen, wie Fußballteams in sich funktionieren. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, sehr gerne.
Und natürlich auch vielen Dank an Paul und Jens für eure Einordnung. Die Soldatenzitate, die Leadership Talks fand ich sehr inspirierend. Danke auch an euch.
Gerne doch.
Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf eine spannende EM, große Spiele und eine hoffentlich tolle Atmosphäre in unseren Städten. Wir danken euch fürs Lauschen unserer aktuellen TPE-Folge und vielleicht ja bis bald, sagen diesmal Jens, Paul und Michael zusammen mit dem Kabinenorakel Christopher Michel. Bis bald.